Flatland BMX bedeutet im Grunde, ne, das ist das Schöne am BMX Flatland fahren, man braucht nur einen geraden Boden so und dann kann man eigentlich schon loslegen. Das Blöde am Flatland fahren ist halt, sag ich immer, es ist halt auch relativ schwierig zu erlernen und du brauchst eine relativ hohe Frustrationstoleranz, weil du halt nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit mal schon so die ersten Erfolge feierst so. Wenn BMX eine Nische ist, innerhalb von, man kann irgendwas mit Fahrrädern machen, dann ist Flatland eine Nische innerhalb von BMX. Also wenn du 1000 BMXer hast, fährt vielleicht einer Flatland. Ich glaube, dass es die Leute dazu treiben wird, wieder mehr leicht mit eigenen Augen sehen zu wollen, weil tatsächlich, das ist ein bisschen wie im Mittelalter, das ist eigentlich total absurd, dass wir sagen, okay, ich glaube eigentlich dann nur noch das, was ich mit eigenen Augen sehe. Demzufolge glaube ich, dass eben Events und Live-Events einen großen Stellenwert einnehmen werden. Und dann kommen die Sachen vor allem dazu, die auch nicht so einfach sind, wie zum Beispiel eben BMX und Flatland.
Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrradkultur und Körperbewegung. Mein Name ist Hans.
Und meiner Thomas. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Flo Seiler aus Stuttgart, und der wird sich gleich kurz vorstellen.
Ja, hallo. Danke erstmal für die Einladung zu eurem Podcast. Also genau, ich bin der Flo. Ich bin aus Stuttgart, beziehungsweise ich wohne in Stuttgart. So muss man es eigentlich sagen. Ursprünglich komme ich aus München, wohne aber seit 25 Jahren in Stuttgart. Und ja, was ich hier mache, also im Wesentlichen bin ich hierher gekommen, weil ich BMX fahren wollte und weil viele andere auch hier BMX gefahren sind. Ja, und dann bin ich... Er hat es mich hierher verschlagen und jetzt, wie gesagt, bin ich seit geraumer Zeit hier in Stuttgart. Ja.
Das ist krass, also du hast ja einiges gemacht. Du hast ja unter anderem einen der größten BMX- und Mail-Order-Läden hier mitgegründet. Kann man das so sagen, Kunstform?
Ja, das stimmt, genau. Also ganz, ganz zurück nochmal, ne? als ich nach Stuttgart gekommen bin, da habe ich noch meinen Zivildienst gemacht. Bin dann nur BMX gefahren, eine ganze Weile lang. Habe dann mein Abitur noch hier gemacht in Stuttgart. Dann habe ich angefangen zu studieren. Und während des Studiums habe ich quasi zusammen mit Daniel Fuhrmann den Kunstform BMX-Shop, naja, den gab es schon. Also gegründet haben die ihn damals noch nicht. Es war so ein Studienprojekt von unserem Freund Sebastian. Und es lag so ein bisschen brach, weil der Sebastian musste... Der war auch im Studium, der hat, glaube ich, technische BWL studiert gehabt und der hat dann ein Praktikum gemacht bei Adidas in Herzogenaurach. Und naja, so kam eins zum anderen und dieses Projekt, was es damals schon gab, Kunstform, in dem wir so ein paar BMX-Teile verkauft haben in der WG, so aus dem Wandschrank heraus, ne? Das lag so ein bisschen brach. Es gab auch schon so einen kleinen Online-Shop zur damaligen Zeit, das war so 2005 oder so oder noch früher, glaube ich, also noch zu Nicht-E-Commerce-Zeiten. Und genau, lag eben brach das ganze Projekt und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, das ist ja irgendwie schade so, let's do it. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe diesen Online-Shop quasi zusammen mit Daniel neu aufgesetzt und haben die ganze Lagerware, viel war das damals ja nicht, haben wir dann so übernommen und haben dann eben uns ein Büro gemietet, damals in diesem H7 hieß das. Das ist das alte deutsche Reichsbahngebäude, was jetzt trotz Stuttgart 21 noch steht, weil es unter Denkmalschutz steht, zumindest die Fassade. Und da gab es damals ein Startup-Hub da drin und da haben wir uns eingemietet und hatten dann unser erstes kleines Büro und haben das daraus dann gestartet. Genau, das war dann so 2008. Da ging dann die Reise los mit Kunstform. Ja, demzufolge habe ich das sozusagen schon mitgegründet, weil wir dann ja auch im Laufe des Prozesses zusammen auch eine GmbH gegründet haben und GmbH sozusagen agiert haben. Ja.
Bei dem Namen fällt mir auch ein BMX Flatland, ist es auch eine Kunstform?
Ja, daher kommt auch der Name tatsächlich ursprünglich. Genau so ist es, ne? Weil wir ja bei Flatland BMX davon reden, dass wir auch ein sehr großer Teil des BMX-Fahrens mit Kreativität und ja, dem Erfinden auch von Tricks oder diesem Freiraum irgendwie, der damit eine Rolle spielt, irgendwie, das assoziiert man ja damit irgendwie auch oder wir selber. Und so ist auch der Name entstanden. Es ist eben halt nicht nur ein Sport, es ist halt irgendwie auch eine Kunstform und so kam der ursprüngliche Name zustande. Und ganz am Anfang, vor einer Weile hatten wir, also war das Logo quasi Kunstform, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, das war das Logo. Das haben wir dann irgendwann abgeschafft. Das war dann irgendwann nur noch Kunstform. Dann kam irgendwann diese Besprechblase dazu, die dann quasi so ein Redesign hat das Ganze dann erfahren, so als wir das übernommen haben. Genau, aber das ist, du hast recht, das ist der ursprüngliche Gedanke gewesen, ja, hinter dem Namen, hinter dem Training.
Ich habe den Eindruck, du bist dem auch treu geblieben. Und wenn ich mir euer neues Projekt angucke, dann glaube ich, ist das auch eine Kunstform. Sprich mal kurz über dein Projekt.
Nee, lass
Oder
mal.
euer Projekt. Oder Hans,
Ja, also.
frag du besser.
Ja, pass auf, ich wollte ihn nämlich bitten, weil wir sprechen ja über Flatland BMX, aber viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Sollen wir erst darüber sprechen, was demnächst stattfindet, oder erst mal kurz erklären, was das ist?
Ja, also du hast recht, ich kann das natürlich gerne kurz erklären. Also für alle, die es nicht wissen, Flatland BMX ist eine, wenn man es jetzt mal unter einem sportlichen Aspekt sieht, ist eine Teildisziplin innerhalb von BMX. BMX an sich, glaube ich, kennen die meisten. BMX steht für Bicycle Motocross, falls es noch irgendjemand interessiert. Ne, und weil im Amerikanischen das Cross dann immer ein X ist, ne, also und so weiter. BMX ist entstanden so Ende der 60er, Anfang der 70er, parallel zusammen mit Skateboard in Kalifornien. Da sind halt die Kids quasi auf Bonanza-Rädern so durch irgendwelche leerstehenden Pools gehüpft. Ja, genau. Also da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Und irgendwann haben sich diese richtigen BMX-Räder entwickelt, die dann auch schon so ein bisschen so aussehen wie die BMX-Räder heute. Und dann ging es vor allem darum, eben halt auch Rennen zu fahren. Die sind damit halt rumgeheizt durch Querfeldein. Und so hat sich quasi BMX Race ursprünglich mal entwickelt. Und erst später kam eben dieses Freestyle dann dazu, von dem, was ich eigentlich eingangs erwähnt hatte. Und ganz am Anfang oder relativ am Anfang hat sich auch schon Flatland herauskristallisiert. Warum? Wie der Name schon sagt, beim Flatland-Fahren braucht man im Prinzip nichts weiter als eine ebene Fläche. Die findet man ja relativ häufig vor, so mal zumindest vom Grundprinzip her. Und auf dieser ebenen Fläche kann man dann halt Tricks machen. Ne? Das hat am Anfang waren es so ganz einfache, banalere Sachen. Sowas wie, ich stelle mich auf dem Lenker drauf und bin dann freihändig oder sowas. Und das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte sozusagen immer weiterentwickelt und hat natürlich dann auch rasant an Fahrt aufgenommen. Und mittlerweile ist es wirklich vom Grad der Komplexität gar nicht mehr zu verstehen, teilweise selbst für Fahrer, die da richtig tief drin sind, weil man selbst oft viel Zeit braucht, um Tricks zu verstehen, die andere so machen, weil eben, wie gesagt, der Grad der Komplexität dieser Bewegungsabläufe und so teilweise extrem geworden ist und viele Sachen auch super schnell passieren in den Abläufen und so weiter. Genau, also Flatland BMX bedeutet im Grunde, ne, das ist das Schöne am BMX-Flatland-Fahren, man braucht nur einen geraden Boden, so, der sollte am besten nicht rutschig sein, nicht zu rau, so, und verschiedene Merkmale sollte er schon erfüllen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Das Blöde am Flatland-Fahren ist halt, sag ich immer, es ist halt auch relativ schwierig zu erlernen. Und du brauchst eine relativ hohe Frustrationstoleranz, weil du halt nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit mal schon so die ersten Erfolge feierst. So. Also zumindestens, wenn man jetzt von außen drauf guckt, ne, objektiv betrachtet, dauert es eine ganze Weile, bis es nach irgendwas aussieht, was du da machst. Und die anderen BMX-Disziplinen, wie zum Beispiel Street, wo man im Prinzip alles nutzt, was man auf der Straße so vorfindet, also Geländer, Rails und so weiter, und die irgendwie sozusagen bearbeitet, sage ich jetzt mal, und BMX Park, was ja auch olympisch ist, Race übrigens auch, sind dann wiederum andere Disziplinen. Und dann gibt's natürlich noch so Sachen wie Mini-Ramp oder Halfpipe oder auch Dirt. Die haben jetzt in den letzten Jahren an Gewicht oder an Relevanz verloren, sag ich mal, weil Park und Street halt sehr dominant waren, auch was Events angeht, und Flatland dann halt, weil es so speziell und anders ist, auch. Aber genau, also das mal so kurz der Abriss zum Thema BMX Flatland. Und man muss sagen, innerhalb von BMX, wenn BMX eine Nische ist, innerhalb von, man kann irgendwas mit Fahrrädern machen, ne? Dann ist Flatland eine Nische innerhalb von BMX. Also es ist wirklich, wenn du 1000 BMXer hast, fährt vielleicht einer Flatland. Mit Glück. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ne?
Ich habe da noch ein paar Fragen zu, aber weiß ich nicht, soll man gleich auf den Event kommen? Dann können wir vielleicht im Laufe dessen dann nochmal
Das
näher drauf.
würde ich sagen, ja.
Okay.
Genau, weil du hast in Stuttgart was Großes mit angezettelt.
Ja, genau. Also als ich angefangen habe, BMX zu fahren, relativ früh, habe ich tatsächlich auch angefangen, Events zu organisieren. Da habe ich als ich noch in München gelebt habe und damals mit meinen zwei Kumpels, Moritz und Marcel, angefangen habe, BMX zu fahren, habe ich nach, weiß nicht, wenigen Jahren, habe ich schon angefangen, auch so kleine Jams und Contests zu machen. In München gab es mal so eine kleine Serie, die hieß King of Bavaria. Das war so eine Flatland-Contest-Serie. Das war so 2002 rum, glaube ich, 2001, 2002. Und das war irgendwie was ich schon immer gut fand, irgendwie was dann zu kreieren, irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu organisieren. Auch dann, klar, in Stuttgart kam halt dieses ganze Kunstform-Thema. Das war natürlich nochmal eine ganz eigene Geschichte und hat ja auch dann eine relativ große Dimension angenommen gehabt. Oder habe ich auch immer wieder Sachen organisiert, aber es hatte dann nicht mehr diesen Stellenwert. Oder sie waren sehr oft im Kontext halt auch mit dem Shop. Ne? Also irgendwas organisiert, was im Zusammenhang mit dem Shop auch irgendwie zu tun hatte. Aber jetzt keine Contest-Serie mehr. Die hatte ich davor mal, also als ich in Stuttgart schon gelebt habe, habe ich auch eine Contest-Serie organisiert gehabt. Das war so die eigentlich so am größten und professionellsten war. Das war der Battle in the Club. Das war so ein Contest. Da war das Konzept so, dass man immer in einen Club geht. Also das hat sich dann entwickelt. Also die erste Idee war in Stuttgart, hey, wir wollen das irgendwie, wollen irgendwie einen coolen Battle machen. Das bedeutet, beim Flatland kam dann, das war so die ersten Phasen, wo man versucht hat, dass man nicht so klassische Contest-Runs hat, ne, wo man dann 2 Minuten irgendwas macht oder 2,5 oder 3 und dann bewertet wird und dann kommt man ins Finale oder nicht, sondern dass man im Prinzip so hat, also Fahrer gegen Fahrer, so, ne, so muss man es eigentlich sagen, gegeneinander antreten und wer halt verliert, liegt raus.
Ist das so wie beim Breaking?
Genau, das ist da so ein bisschen auch hergekommen aus dieser Idee, um das auch spannender zu machen fürs Publikum oder aber auch für die Fahrer, einfach was Neues auszuprobieren. Da haben wir eben damals dieses Battle in the Club gemacht und das war das erste. Da gab es damals das Zapata noch in Stuttgart. Heute ist es Witzemann. Und da haben wir eben diesen ersten Battle in the Club gemacht, also organisiert. Und es war dann gleich auch ein Riesenerfolg, weil wir hatten da das Glück, dass einfach der Laden brechend voll war so. Das ist ja ein Riesenladen. Und an dem gleichen Tag war noch ein Konzert von KRS Bonn, was uns natürlich in die Karten gespielt hat zum damaligen Zeitpunkt. Demzufolge war es halt mega voll, das ganze Ding. Und dann haben wir halt gesagt, okay, und wir hatten auch viele Fahrer da, kamen Leute aus Japan und überall her. Und dann habe ich dann im weiteren Verlauf daraus quasi eine Serie gemacht. Da habe ich dann gesagt, okay, das muss irgendwie größer werden. Und dann habe ich quasi das Konzept eben auf andere Clubs und andere Locations in ganz Deutschland übertragen. Da waren wir dann in Dresden, in Braunschweig, in Österreich waren wir auch einmal irgendwo, also wirklich in Frankfurt, im damaligen Cocoon Club von Sven Feth, den es ja schon länger nicht mehr gibt. Also da hatten wir wirklich ganz coole Locations. Und das Besondere an dem Ding war, wir hatten, also das war die Idee damals und es hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Also jetzt rückblickend betrachtet, war es vielleicht ein bisschen zu früh für die damalige Zeit. Aber was wir gemacht haben, waren eben halt, wir haben die besten Fahrer aus Deutschland eingeladen. Das war also national. Das ging damals noch sehr gut. Wir hatten eine breite Szene mit extrem vielen guten Fahrern. Und es waren immer so 16 Fahrer und die haben sich halt gebattelt. Und da, nach diesem Battle, nach dem Finale, wenn dann ein Sieger stattfand, da gab es dann halt immer eine coole Party. Und da haben wir uns dann auch immer coole Acts geholt. Also die waren sehr oft aus dem Hip-Hop-Bereich. Wir hatten zum Beispiel Sido mal in Dresden. Wir hatten Sam Deluxe mal in Braunschweig. Prinz Pi hatten wir mal, genau, im Cocoon Club. Also ganz coole Geschichten gehabt und Acts da gewesen. Und das wurde auch medial ganz gut begleitet. Und für die damalige Zeit, glaube ich, haben wir da schon was aufgefahren gehabt. Das Problem an so Events ist natürlich, das kennt jeder, der Events macht, aber das trifft natürlich im Speziellen dann auch für so einen Bereich wie BMX halt insbesondere zu, dass es extrem schwierig ist, sowas wirtschaftlich zu gestalten. Weil der Punkt mit allem ist, was man ja so macht in so einem Bereich, wenn die Leute verlieren oft halt Interesse ab irgendeinem Punkt, wenn sie halt merken, ich kann hier wirtschaftlich nichts bewegen oder ich zahle halt immer nur drauf. Und das ist eigentlich so der Upturner für vieles, was man so im BMX-Bereich halt machen kann. Das gilt auch für viele andere Sportarten oder Kulturen oder was auch immer. Aber dieser Shift, den Shift nicht zu schaffen von man macht was halt aus purer Leidenschaft hin zu purer Leidenschaft und es funktioniert aber auch monetär, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Und aus diesem Problem resultiert auch, dass ja viele Dinge halt so sind, wie sie sind im BMX-Bereich, muss man ganz klar sagen. Und genau, und jetzt, um die Frage dann auch zu beantworten, jetzt habe ich nach einer gewissen Zeit, ich bin ja dann 2015 oder so, bin ich ausgestiegen bei Kunstform, weil ich da auch mal was anderes machen wollte. Ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von BMX und immer den gleichen Themen und so und dann auch andere Sachen gemacht. Also mit BMX ist in der Zwischenzeit natürlich viel passiert. Es ist olympisch geworden, Flatland nicht. Aus Gründen, kann man sicher vielleicht auch noch drüber sprechen. Und es gibt jetzt die UCI, die ja jeder kennt im Fahrradbereich, denke ich mal. Und die hat so eine Art ja, Schirmherrschaft über diese World Cups. Und diese World Cups haben gewisse Regeln. Und die UCI hat 1000 Regeln und Dopingkontrollen und was man nicht alles kennt. Ne? Also alles Dinge, die von Natur aus mit BMX gar nichts zu tun haben. Die aber an manchen Stellen vielleicht für BMX förderlich sein können, wenn es um gewisse Professionalisierung und Strukturen und Verbände und Geld geht, ne, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite auch viele negative Aspekte. Und ein negativer Aspekt, den man zumindest in Flandern beobachten kann, ist halt, es gab noch nie so wenig Flatland-Contests und Events in Deutschland und es waren auch noch nie so wenig Fahrer aktiv. Also zumindest nicht in meiner aktiven Zeit. Ich bin ja schon eine ganze Weile aktiv. Also insofern habe ich mir gedacht, da muss was passieren. Und da habe ich mich halt mit Dustin Alt und Kevin Nikulski zusammengetan. Das sind ja, sag ich mal, die, also von den aktiven Fahrern, die zwei besten deutschen Fahrer. Und Chris Böhm muss man noch dazu nennen, aber der ist jetzt nicht involviert in den Contest als Organisator, wenn es darum geht, die besten Fahrer zu nennen in Deutschland. Und Dustin ist sogar weltweit, glaube ich, im UCI-Ranking irgendwie drittplatziert oder so. Also ne, der ist wirklich ganz, ganz oben so. Aber trotzdem ist es nicht so, dass da jetzt groß profitiert wird von. Ne? Der ist zum dritten Mal Deutscher Meister geworden, der ist hier und da alles Mögliche. Am Ende juckt es auch niemanden. Ne? Das ist nicht die alleinige Schuld der UCI und so, das will ich nicht sagen. Aber Fakt ist einfach, dass viele Events sehr groß sind, da viel Geld drin steckt, aber bei den Fahrern auch überhaupt nichts ankommt. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen halt was, wir schließen uns zusammen, wir wollen was auf die Beine stellen, was unabhängig ist. Und ich hatte halt diese Idee, wieder was stattfinden zu lassen bei einer coolen Location. Und früher habe ich es immer so gemacht, da habe ich mir quasi erst das Konzept überlegt, damals mit Badland Club, und habe dann überlegt, in was für eine Location passt das halt rein. Und diesmal habe ich gesagt, nee, das mache ich andersrum. Ich suche mir erst die Location und dann überlege ich mir den ganzen Rest. Und das habe ich dann gemacht. Und dann wusste ich schon, es gibt eine Stuttgarter Location, die heißt Stadtpalais. Das ist ein Museum mitten im Zentrum. Und ich wusste von denen, dass die open-minded sind für Konzepte aller Art, weil die haben auch mal ein Skateboard-Contest gemacht, die machen irgendwas, das heißt Stuttgart am Meer, da bauen die manchmal so Surfwellen hin und wirklich machen abgefahrene Projekte. Und das ist unter anderem auch zu verdanken dem Museumsdirektor, dem Torben Giese, der einfach da so einen Ansatz fährt, der wahrscheinlich sehr einmalig ist irgendwie in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus. Und dann habe ich da angefragt, ne, habe denen gesagt, hey, ich würde gerne so ein BMX-Contest machen, Flatland. Der Torben wusste auch sofort, oder hat dann gesagt, okay, ich brauch's gar nicht weiterreden, finde ich voll geil. Ich hatte mal zwei Kumpels irgendwie in meiner Klasse, die sind auch BMX-Flatland gefahren. Und dann war quasi das Ding schon geschnackt sozusagen. Dann kam aber die Idee daraus entstanden, okay, wir machen da nicht nur einen Contest, also wir machen das ja nicht im Palais, man muss da wissen, es gibt so ein relativ monumentaler Bau ist das ja, das Palais selber war, glaube ich, mal ein Lustschlösschen, also 1800 irgendwas gebaut von irgendjemand und es wurde dann irgendwann renoviert vor einigen Jahren und komplett der ganze Vorplatz auch neu gestaltet und darf auf diesen Vorplatz bauen wir diese Flatland-Fläche hin und bauen da Tribünen hin und was weiß ich nicht alles. Und das hat sich aber erst im Laufe der Zeit halt rauskristallisiert, weil die Idee war dann, die war tatsächlich gar nicht von mir. Da musste ich dem Torben quasi die Props geben. Er hat gesagt, naja, wenn wir jetzt da diese Fläche hinbauen, dann lasst uns die doch aber 3 Wochen da stehen. Und dann könnt ihr da machen, was ihr wollt. Also in Anführungsstrichen, überlegt euch halt was. Und dann habe ich gesagt, eigentlich eine geile Idee. Dann lasst uns doch, wir haben ein wichtiges Thema ist Nachwuchs. Wir wollen Workshops machen für die Kids in dem Zeitraum. Wir haben dann uns verschiedene Formate halt überlegt. Zu den Workshops kamen dann zum Beispiel, wir haben jetzt am 16. Juni ist dann noch so eine Cinema Night, wo wir dann auch BMX-spezifische Filme zeigen. Unter anderem prämieren wir da auch die Dokumentation von Kunstform, die heißt The Rise of Kunstform, a BMX Legacy, wo es wirklich nur darum geht, wie ist Kunstform entstanden, 1 Stunde mit 1000 Stimmen von allen möglichen Leuten. Dann haben wir noch so einen Film, den wir zeigen von so einem amerikanischen Flatlander und noch so ein paar kleine andere Sachen. Das heißt, wir haben das Ding, dann haben wir so einen Culture-Dialog, wo wir über Culture-Marketing sprechen und verschiedene Leute aus dem Business und Politik einladen. Also da geht es wirklich um wirtschaftliche Aspekte auch. Warum ist es so wichtig für Marken und warum ist es gerade jetzt in der heutigen Zeit so interessant für Marken in BMX und alles, was so kulturell eigenständig agiert, irgendwie zu investieren. Und auf der anderen Seite eben haben wir dann diesen internationalen Contest. Das ist natürlich das große Highlight. Der findet dann am 19. und 20. Juni statt, wo dann wirklich, also ich glaube, so ein Starterfeld gab es schon die letzten, ich weiß es nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal mindestens 10 Jahre nicht mehr in Deutschland. Und da kommen wirklich überall her die Fahrer und wir haben da auch ein relativ gutes Preisgeld ausgelobt. So, das war uns halt super wichtig, dass wir eben genau das auch anders machen. Ne? Dass wir sagen, guck mal, wir haben jetzt nicht dieses Riesenbudget, wie es vielleicht bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft vielleicht. Ich will niemandem Unrecht tun, ja, deswegen immer unter Vorbehalt die Aussage, ich kenne nicht alle Summen, die da im Spiel sind, aber trotzdem weiß ich natürlich, wenn ich so ein Event sehe, ich kann das einschätzen, was kostet es, was die da hinbauen und so weiter. Ich will damit sagen, was uns wichtig war, ist, okay, wir haben ein gewisses Budget und es muss mindestens so ein großer Anteil von dem Budget ins Preisgeld fließen, so einfach ein Statement zu setzen. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Preisgeld von 7.500 Euro, was sich jetzt aus meiner Sicht ich sage, da fehlt noch eine Null. So, wenn wir das mal schaffen, dass wir da sind, dann sind wir auf einem Level, wo man sportlich auch eigentlich hin müsste mit sowas. Aber irgendwo muss man ja einen Anfang machen. Und diese 7.500 Euro Preisgeld, die wir jetzt haben, die sind trotzdem eins der höchsten Preisgelder, die es überhaupt gibt momentan im Flatland-Bereich, was schade ist, aber trotzdem natürlich jetzt ein Anfang für uns. Und so kam das zustande. Und ja, es ist natürlich, du weil du es vorhin gesagt hast, also Kunstform, sowas auf die Beine zu stellen, ist es vielleicht auch. Aber ich muss sagen, ich habe ja in der Zeit, in der ich auch andere Sachen gemacht habe, auch wieder Dinge dazugelernt. Demzufolge habe ich ein ganz gutes Skillset, was mir sozusagen hilft, eigentlich die meisten Sachen, die da nötig sind, um das auf die Beine zu stellen, irgendwie zu bewerkstelligen. Und dann kommen ja noch Dustin und Kevin dazu, die auch nochmal ein super wichtiger Anker sind für Themen, die ich gar nicht mehr so bespiele, weil ich nicht mehr so tief jetzt drin bin, also immer noch tief genug, ne? So, aber so Kevin und Dustin sind halt nochmal mit vielen Fahrern, die ich gar nicht mehr so, mit denen ich gar nicht mehr so befreundet bin oder die ich gar nicht kenne. Da gibt es ja auch viele neue Gesichter, weil ich nicht mehr so oft Contest unterwegs war die letzten Jahre. Da haben die nochmal eine ganz andere Connection. Und dann kommt auch noch dazu, dass der Dustin auch ein herausragender Filmer und Editor ist, was uns natürlich dann auch nochmal jetzt in die Karten spielt und uns auch nochmal hilft
ganz,
bei vielen Sachen.
Ganz kurz, Flo, das ist eine ganze Menge und klingt ganz schön cool. Also dein Contest, der Contest heißt Flat du Palais, was ein sehr hübscher Name ist. Und du hast auch, also Stuttgart ist ja bekannt durch den VfB und natürlich ist ein Massenphänomen Fußball. Weltmeisterschaften finden dieses Jahr statt. Aber es findet auch während dieser 3 Wochen, die ihr dann da seid, gutes Wetter statt wahrscheinlich. Also es scheint alles gut zu laufen.
Ja, hoffen wir mal.
Aber habt ihr mit der Stadt auch Kontakt? Weil im Herbst findet ja noch ein großer Fahrrad-Event statt und nächstes Jahr diese Finals in Stuttgart, über die zwar auch diskutiert wird, was ich aber... Die Idee der Finals finde ich sehr gut, einfach die Breitensport. Jetzt ist ja Flatland auch ein Sport für jeden und da wird man nicht reich mit Sicherheit nicht. Wenn mal das hohe Preisgeld kommt, dann wird auch niemand der Masse reich. Aber es ist einfach was Spaß macht und wo du dich bewegst und wo du dich nicht in diesen riesen Kommerz wie Fußball reinbegibst, einfach um da zu zeigen, es geht auch anders. Habt ihr da bei der Stadt auch Stimmen gehört oder was habt ihr so für ein Feedback bekommen bisher?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich muss auch sagen, es tut sich gerade extrem viel. Wir können die Events auch gerne ansprechen. Das eine Event, was du angesprochen hast, ist das Theo Abajo von Red Bull. Wird sicherlich ein tolles Event. Das ist ein Mountainbike Downhill. Wir haben die Finals, die du auch angesprochen hast, 2027. Da war ich auch bei der Pressekonferenz jetzt vor 3 oder 4 Tagen im Rathaus mit dem Bürgermeister, der sehr engagiert war, muss ich sagen, hat mich sehr überrascht, positiv. Wenig Berührungspunkte jetzt mit Frank Nopper inhaltlich in der Regel, aber an der Stelle war er sehr gut vorbereitet und auch sehr engagiert. Und die Finals selber, du hast es ja schon angesprochen, die Finals, so muss man es eigentlich, so wollen sie es ja, dass es genannt wird, genau. Die sind eine sehr, sehr gute Idee, das ist sehr, sehr clever, ne? Diese Sportarten, die für sich allein genommen nicht genug Sichtbarkeit haben vielleicht oder nicht interessant genug sind, auch für Öffentlich-Rechtliche, die alle sozusagen unter eine Schirmherrschaft zu bringen, um dann mit den entsprechenden Verbänden, die da involviert sind, also zum Beispiel German Cycling für alles, was mit Fahrrad zu tun hat, dann die deutschen Meisterschaften in den Rahmen auszutragen. Und dass die Stadt Stuttgart, das haben die ja schon vor längerer Zeit beschlossen, jetzt mit der jetzigen Haushaltslage wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, nochmal bei Null anzufangen. Aber nichtsdestotrotz halte ich die Entscheidung für extrem gut, auch wenn es sich eine Menge Geld kostet. Aber das wird schon besonders, weil das verwandelt die ganze Stadt, also alles von Schlossplatz bis hin zur Oper, in eine große Bühne für verschiedene Sportarten. Und das ist schon besonders. Und ich habe tatsächlich... Das ist auch schon wieder 4 Jahre her. Es gibt ja dieses große Action-Sport-Event in Europa, das heißt FIS, das ist aus Frankreich. Und die sind ja auch international unterwegs. Und für die hatte ich auch mal das Konzept gemacht, um das FIS nach Stuttgart zu holen. Da habe ich damals sogar bei der Stadt im Sportamt eine Präsentation gehalten. Und damals hieß es noch, ja, das wäre utopisch, weil es würde zu viel Geld kosten. Die Wahrheit ist, geht nie ums Geld. Es geht nur sozusagen um verschiedene Türen, die man halt aufstoßen muss, und die Finals haben halt verschiedene Türen jetzt aufgestoßen und die kosten viel, viel mehr, als es diese gekostet hätte. Ja, und genau, wie du gesagt hast, also es passiert schon einiges in Stuttgart jetzt gerade. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für vieles. Und dass wir jetzt sozusagen mit unserem Event, natürlich ist das ein viel kleinerer Rahmen, das kann man auch nicht vergleichen mit den beiden genannten Events, aber wenn man jetzt mal nur Flatland da rauspickt, so für unser Event, dann ist es natürlich im Verhältnis zu dem, was am Flatland bei den Finals stattfinden wird, schon eine ganz andere Dimension bei uns, weil wir international sind, das Level wird viel höher sein, es ist ja nicht nur eine deutsche Meisterschaft. Und ich glaube auch mit der Location haben wir einen guten Pick gemacht und wenn das Wetter mitspielt, ja, dann wird das schon,
Kann ich
dann wird das schon
den
besonders werden.
Höris mal was über die Location kurz sagen, weil die allermeisten sind keine StuttgarterInnen.
Ich habe gerade mal meine
Es
Karten
ist.
ausgemacht und versucht, das mir irgendwie online anzugucken, weil ich bin auch nicht mehr so
Also,
Stuttgart-Firm, aber
also,
da
es ist,
kriegt man nicht so viel
ist,
raus. Erklär es mal,
ja.
ja.
Also es ist an einem der fürchterlichsten Plätze in Stuttgart. Also es
Okay,
gibt in
dann habe ich
Stuttgart
das richtig gesehen.
einige Plätze, die Platz heißen und man weiß nicht, wo ist denn hier eigentlich der Platz. Aber es hat sich da ein bisschen was getan. Also es ist eine riesige Straße, die da durchführt. Aber gerade am Stadtpalais, dieses alte Palais, wurde sehr schön modernisiert und ragt auch in diese, es ist eine, wie viele Spuren hat die Straße? Ich weiß es gar nicht.
Ja, die Konrad-Adenauer hat schon so zwei, drei Spuren auf beiden Seiten, ja.
Aber über diesen
Ja.
Charlottenplatz, wo das dann sitzt, da ist auch ein bisschen verkehrsberuhigt mittlerweile so. Und man sieht es, man sieht direkt aus dem, also aus dem Zentrum von Stuttgart raus, es ist sehr einfach zu erreichen. Es ist ein sehr schönes Gebäude. Wie du sagst, Events haben die von About Pop Festivals und allem schon alles da drin gehabt. Und da kann man auch schön abhängen. Das ist auch die nächste Frage. Wen wollt ihr erreichen dann damit?
Also für uns ist ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine prominente Location und es ist umsonst und draußen. So, also wir wollen damit jeden erreichen, der Lust hat, sich das anzugucken. Es gibt eine Ausnahme, das ist dieser genannte Street Culture Dialog, den machen wir in Kooperation mit Feinlein und Serviceplan. Das ist einfach ein spezielles Format, das ist dann wirklich auf Einladung. Aber alles andere ist umsonst und draußen. Ja, es gibt vielleicht so ein bisschen, also wir haben zum Beispiel Tribünen da stehen, ja, na, da gibt es natürlich Sitzplätze. Wir vergeben auch Tribünen-Sitzplatzkarten, die verschenken wir, aber die kosten nichts. Aber ne, das ist so ein bisschen koordiniert natürlich auch. Und es gibt so ein VIP, also der Balkon vom Palais, also der thront ja sozusagen dann
Oh
über
ja.
dieser Fläche, die wir da aufbauen. Und da passen auch so 100, 120 Leute drauf oder so. Da machen wir so eine kleine VIP-Lounge draus. Also so ein paar Sachen. Die sind dann so ein bisschen exklusiver, aber es ändert nichts daran, dass alles, was da stattfindet, umsonst und draußen ist. Das ist ein wichtiger Aspekt für uns, um halt Flatland und dem Sport und die ganze Kultur, die wir da halt, die damit einhergeht, irgendwie, dass wir die halt einfach den Leuten halt zeigen. Und es ist in der Regel auch noch nie jemand von so einem Contest, zurückgekehrt und war nicht total geflasht, ne? Also das heißt, wenn man das mal live gesehen hat, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer, wie wenn man ein paar Clips auf Instagram sieht. Ja, und dann natürlich, es gibt noch so ein bisschen Seitgeschichten auch. Also am Palais an der Seite gibt es ja auch Fläche, da bauen wir dann auch Sachen auf. Da wird ein Foodtruck stehen, da wird ein Tattoo-Truck stehen, wo man sich tätowieren lassen kann. Da werden ein paar Zelte stehen von unseren Partnern. Also das wird schon so ein bisschen so eine kleine Mini-Area werden, wo man dann auch verweilen kann, wo man auch abhängen kann, wo man, was weiß ich, ne, Leute treffen kann. Also so ist das ja auch gedacht. Die Szene trifft sich und darüber hinaus alle, die, sage ich mal, da vorbeilaufen, spontan sagen, hey, geil, das gucke ich mir mal an, oder alle, die es halt eh schon wissen und gezielt halt
Also
hinkommen.
dieser Balkon
Genau.
nochmal für die Höris, der ist fantastisch. Abends, wenn man da vorbeifährt, da fährt, geht so ein, also es geht auch so eine Radstrecke vorbei, ist die Oper gleich gegenüber und an diesem Balkon, da werden auch öfter sehr große Boxen raufgestellt und da knallt dann über die ganze Straße Musik und in der Regel gute Musik. Das Haus ist ordentlich kuratiert, muss man sagen. Aber also nicht jetzt. Die Oper ist das eine, aber das ist schon für junge Menschen ein attraktives Ding, aber hat auch Stil.
Total, ja. Ja, voll. Also gebe ich dir absolut recht. Das ist ja das, was ich auch eingangs erwähnt hatte. Da muss man alle Props Richtung dem Team vom Stadtpalais schicken und halt und Torben als Museumsdirektor. Die haben da einfach was geschaffen, was besonders ist und was was Stuttgart ganz dringend braucht aus meiner Sicht. Ich komme ja aus München, hatte ich ja eingangs erwähnt, und München hat einen ganz anderen kulturellen Background, was so Subkulturen angeht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was immer alles los war, so in meinen 20ern. Da war ich da in der Muffathalle und da dies und da das und an der Oper waren 1000 Skater und so. Das gab es in Stuttgart in der Form nicht auf die gleiche Art und Weise und gibt es aus meiner Sicht immer noch nicht auf die gleiche Art und Weise, aber es hat sich halt in den letzten, ja, sagen wir mal, 15 Jahren schon echt einiges getan. Zum einen, weil viel gebaut wurde und verändert wurde, zum Beispiel ja auch das Stadtpalais selber, das wurde ja auch umgebaut als Beispiel, aber auch, weil viele Sachen einfach passieren in Stuttgart, weil die Szene, weil es dann doch irgendwie aktive Szene gibt, zum Beispiel auch die Skater, ne, so, die hat, letztes Jahr war das, waren die Skate Weeks in Stuttgart, das war auch ein Riesending, so, da waren dann 1000 Spots in Stuttgart, waren einfach irgendwelche Skate-Events und die Stadt hat es auch möglich gemacht. Es war nicht Underground, so einfach mal irgendwas, sondern die Stadt hat extra gesagt, hier könnt ihr hin, hier machen wir die Sachen skate-tauglich, hier machen wir die Stopper weg, die Crime-Stopper an den Geländern. Also das ist alles gewollt. Und das ist tatsächlich ja schon beachtlich, dass es halt einfach so funktioniert. Also es wirkt nach außen hin dann ein bisschen lockerer, als wäre das alles so easy peasy. Ich weiß natürlich, was da dahinter steckt. Es gibt trotzdem 1000 Regeln, 1000 Auflagen. Es ist auch sehr, sehr aufwendig, im Verhältnis so ein Event überhaupt anzumelden. Ne? Das musst du ja anmelden beim Ordnungsamt. Da gibt es 1000 Regeln. Da gibt es irgendeine neue Regel, die sagt was über Lichtverschmutzung, was absurd ist, weil die ganze Stadt ist voller Licht. Aber Hauptsache, man darf kein Licht an irgendeinen Baum schmeißen oder so. Ne? Also da gibt es eine Menge Regeln, die man beachten muss. Aber wenn man da einmal so einigermaßen durchsteigt, dann, ja, am Ende, die Stadt will ja nichts verbieten. Die wollen, die haben halt ihre Regeln. Und wenn man das, sag ich mal, vernünftig darstellt, dann machen die überall gerne Haken drin, weil die wollen ja auch das, was Cooles stattfindet. Und demzufolge, und es passieren ja auch Sachen, und weil du Fußball vorhin nochmal erwähnt hattest, das ist eigentlich ganz witzig, dass du es erwähnst, weil ich war ja sehr, sehr lange ein ausgemachter Fußball, naja, zumindest. Ich habe es in der Art und Weise, wie es halt stattfindet, schon, naja, also nicht gemocht, sagen wir es mal so. Dann hat sich auch nichts geändert, so Fußball an sich, wie es halt nun mal so ist. Das hat nichts mit Sport zu tun, sondern hat mit der Dominanz zu tun, die es halt in unserem Land halt nun mal hat als Stellenwert und sehr dominant halt ist. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern eben nicht so. Das würde ich mir natürlich nach wie vor wünschen, dass der Fußball da so in der Sichtbarkeit ein bisschen zurückgedrängt wird, aber das hat nichts mit Wünschen zu tun, weil am Ende des Tages sind es halt einfach wirtschaftlich Zusammenhänge, die sind halt nun mal so, wie sie sind. Und wenn andere Sportarten da oder andere kulturelle, ja, Dinge da irgendwie eine Chance haben wollen, dann müssen sie halt gewisse Dinge halt besser machen. Das ist dann doch auch die Realität. Ne? Und man sieht es ja auch, dass es auch geht, weil zum Beispiel Basketball ist immer beliebter geworden über die Jahre so, auch immer erfolgreicher. Dreimal der Basketball ist auch an sich, ist auch bei den Finals dabei zum Beispiel, super interessant. Und da gibt es auch viele andere Sportarten, die sich ja schon ihren Platz erkämpfen. Und BMX hatte da eigentlich immer eine gute Stellung. Und jetzt eben bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob BMX noch diesen gleichen Coolness-Faktor hat, wie es vielleicht vor vielen Jahren noch hatte, weil halt viele Sachen sich halt eben auch verändern mit Olympia. Ne? Die ganzen Parkfahrer, die sind halt nun mal auch in einem Trikot unterwegs. Die sind halt nun mal auch den ganzen Tag im Gym und so. Da ist nichts falsch daran, aber es macht halt was mit der Außenwirkung. Und dann ist es halt, dann sind manche Sachen vielleicht, die sich gut entwickeln und manche Sachen, die dann halt verloren gehen. Und BMX hat insbesondere immer von den speziellen Charakteren halt gelebt. Und das ist eigentlich das, was sich BMX auch bewahren muss. Man kann das professionalisieren, wie man will. Am Ende brauchen wir so Leute, ich nehme jetzt mal als Beispiel wie Kevin, so. Der repräsentiert für mich zum Beispiel so BMX, wie ich denke zumindest, oder wie ich auch empfinde, dass wenn andere da drauf gucken, dass sie denken, was für ein cooler Typ, das will ich auch machen. So ein bisschen so eine Attitüde noch, ne, scheiß drauf, so Rock'n'Roll, aber nicht übertrieben, so, ne, alles noch so, dass es halt. Und das darf nicht verloren gehen. So. Wenn das verloren geht, dann hat BMX, glaube ich, ein nachhaltiges Problem. Und aber auf dem Weg sind wir halt irgendwie gerade. Und glaube aber, dass halt die Jugend oder der Nachwuchs halt auf verschiedene Wege natürlich erreicht werden kann. Also man muss ja auch überlegen, wie jetzt machen wir ja auch zusammen, auch mit Sherman Cycling im Übrigen, zu überlegen, wie können wir den Nachwuchs auch für Flatland begeistern. Und da gibt es natürlich Modelle, gucken wir mal nach Japan, ne? Da gibt es sieben oder acht BMX Flatland-Schulen, die halt am Fließband irgendwelche Fahrer und Fahrerinnen produzieren, die unfassbar gut sind. Das heißt, es ist halt eine Methode, die heutzutage funktioniert. Das ist vielleicht nicht der Ursprung von BMX, ne, dass man so Schulen hatte und den Leuten das dann oder den Kids das dann so beibringt. Aber wir müssen ja den veränderten Gegebenheiten auch Rechnung tragen und demzufolge ist das vielleicht ein Weg, der halt heute besser funktioniert. Aber das bedeutet halt auch, dass eben Aspekte auf der Strecke bleiben, weil früher hat sich halt jemanden BMX geholt, hat sich irgendwo verkrochen auf seinem Parkplatz und hat einfach sein Ding gemacht, bis er irgendwo rauskam aus seinem Loch. Und hups, da war er und hat sein komplett eigenes Style gehabt, war ein komplett eigener Charakter. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann quasi nicht auf der Strecke bleibt, wenn
das halt ist das, was
der neue Weg ist mit den Schulen.
Was ich auch mit Flatland verbinde, ich habe das ja, also ich beobachte das nicht so intensiv wie Thomas, aber ich wohne ja in Köln und da waren ja auch lange Zeit BMX-Wettbewerbe und ich saß da immer lange am Autoscooter. Die hatten da so eine Autoscooterfläche aufgestellt und der Sport gibt eigentlich dem Rider, ich sag jetzt mal Rider, oder den Leuten, die ihn machen, wahrscheinlich mehr als den Zuschauern vielleicht. Also hat ein bisschen was Introvertiertes auch. Du sagst ja, man muss lang üben und vielleicht ist auch jetzt die Konkurrenz von Social Media zum Beispiel riesengroß, weil du halt, weil du vielleicht nicht mehr denkst, ja, was mache ich jetzt? Gehe ich mal irgendwie 2 Stunden auf den Parkplatz und roll da rum, sondern mach irgendwas anderes. Ist das so? Oder habe ich mich richtig ausgedrückt?
Ja, also du hast schon recht. Wo ich nicht zustimmen würde, ist, dass es den Zuschauern weniger gibt wie den Fahrern selber, weil man beobachtet auf ganz vielen Contests, bei denen Flatland auch Teil von einem Gesamt Contest sind, also zum Beispiel letztes Jahr Deutsche Meisterschaft in Darmstadt, da muss man ganz klar sagen, was Flatland das Highlight, einfach weil die Leute können so nah dran sein. Das ist was anderes, das ist nicht so, du stehst irgendwo und siehst dann die Leute durch die Luft fliegen, sondern du bist sehr, sehr nah, im Bestfall sehr, sehr nah dran und die Stimmung ist da immer nochmal irgendwie anders. Und auch wenn man, mein Flatland hat sich ja extrem weiterentwickelt und wenn man sich diese Flatland zum Beispiel Montpellier auf dem Fies, die Flatland anguckt, das ist schon ganz, also dass man da überhaupt auf dem Rad bleibt, ne, wenn man da teilnimmt, weil man da quasi auf der einen Seite hat man so einen Hang, da sitzen dann ein paar tausend Leute, da fegt sich ja schon vom Rad, wenn die da mal anfangen, irgendwie loszulegen. Das ist schon irgendwie krass und auch vom Entertainment-Faktor gibt natürlich Fahrer, die sind more Entertainment, ne? Ich nenne jetzt mal Matthias Dondois zum Beispiel, der weiß ganz genau, wie er mit der Crowd umgeht. Und hype die natürlich auch mit so, nimmt die quasi richtig mit auf jede Combo so. Dann gibt es halt Fahrer, die machen das nicht so, weil sie es halt nicht so fühlen und so. Das ist ja auch voll in Ordnung. Aber insofern ist da für das Publikum auch alles dabei, ne? Also da gibt's auch viele im Publikum, die auch dann verstehen, klar, das eine ist dann halt die bessere Show, das andere ist aber halt technisch versierter oder so. Das verstehen die Leute auch. Weiß ich sie einfach mit eigenen Augen sehen. Ne? Aber ich gehe damit. Also gerade was du auch Köln gesagt hast, in Köln gab es ja ganz lange die BMX Worlds und das war eigentlich das allerwichtigste, ganz langes allerwichtigste Event im Freestyle-Bereich, sogar vielleicht weltweit. So. Weil es einfach ganz, ganz besonders war da im Jugendpark und alle Disziplinen vertreten waren und das einfach groß war. Ne? Einfach wirklich groß. Klar, wenn du jetzt heute am Wochenende nach Montpellier fliegen solltest, dann kommst du dir vor wie in Woodstock. Weil da einfach 500.000 Leute auf dem Gelände sind. Das ist schon nochmal was ganz anderes. Aber da ist ja mittlerweile eben nicht nur BMX, sondern auch Breakdance, auch Scooter, Inlineskate, Skateboard.
Ich habe zwei Sachen vorhin gehabt. Eine fällt mir jetzt noch ein. Die andere kommt vielleicht noch. Ein Thema nämlich. Jetzt ist BMX ja ein spezieller Sport in der Nische und es hat sehr viel mit Üben, mit Konzentration auch zu tun und mit Tricks. Und oft, sage ich mal, von der Außenwirkung ist BMX ein ziemlich männlicher Sport. Wie ist es beim Flatland? Also du hattest ja auch von Japan erzählt und wir hatten ja auch schon mit Moni, letztes Jahr war das, glaube ich, eine Flatland-Weltmeisterin da, die allerdings schon so die alte Schule auch noch ist, aber wie ist es da beim Flatland? Ich habe gesehen, nur ganz kurz, weil ihr habt auch im Line-Up sind auch verschiedene Fahrerinnen genannt, also Master oder es ist glaub ich Master. einfach mal, wie sieht es da aus und sollen Mädchen und Frauen unbedingt zu euch kommen?
Ja, das ist ein gutes Thema. Also generell in DNX hat sich da wirklich über die letzten Jahre extrem viel getan, im Street- und Parkbereich vor allem. Da muss man zum Beispiel sagen, bei Park, das hat sehr viel mit Olympia zu tun, dass die Athletinnen auch so unterstützt werden und da eine Perspektive auch sehen. Also da gibt es ja auch in Deutschland, also wenn man irgendwo Medaillenhoffnungen hat im Parkbereich, dann ist es bei den Frauen gerade so, wenn es jetzt mal um Olympia geht. Ansonsten auch im Streetbereich. Ne? Wir haben auch die Wiebke Vogel zum Beispiel, die haben wir auch zu Gast im Panel Talk am 18. bei uns im Format, Streetfahrerin aus Berlin. Und im Flatland-Bereich, also insgesamt hat sich das, es ist immer noch weiblich dominant, männlich dominant so rum, aber es hat sich schon sehr positiv entwickelt auf der Seite. Und jetzt kommt noch was ganz Besonderes im Flatland dazu. Jetzt haben wir im Flatland halt Japan so, in dem es allein schon mehr Flatland-Fahrer gibt, als es überhaupt in Deutschland BMX-Fahrer. So, das ist irgendwie absurd. Und dann haben wir dort die Situation, dass es auch jetzt Fahrerinnen gibt, die auf dem gleich, also naja, noch vielleicht noch nicht ganz, aber annähernd an das Level rankommen, wie die männlichen Pro-Fahrer sozusagen. Und die Entwicklung halte ich für extrem, extrem cool. Und auf der anderen Seite auch deswegen so cool, weil ich glaube, dass Flatland dann die Disziplin sein wird, in denen es den Frauen wirklich am schnellsten gelingen wird, das Level der Männer also zu matchen. Ne? Das ist in Japan, da gibt es eine Fahrerin, die heißt Karin zum Beispiel, die ist jetzt auch im Contest in Montreal gewesen, in der Pro-Klasse und ist da sogar vor Chris gewesen. Also das ist crazy auf jeden Fall und da wird einiges passieren. Das ist, sag ich mal, kommt aus dieser Japan- Ecke, nenne ich es jetzt mal. Auch in Europa gibt es einige Fahrerinnen in Frankreich, die sehr gut sind und in Ungarn, von denen auch einige am Start sind bei uns und eine ungarische Fahrerin, die fährt sogar in der Pro-Klasse mit. Und wir haben ja auch bei dem Contest von Anfang an gesagt, wir trennen das nicht, wir machen keine Gender Separation. Wir sagen, wie du, so da, wo du dich fühlst, da fährst du halt einfach mit, fertig aus. Und in Deutschland selber ist genau das das Problem, auch bei den Finals zum Beispiel. Es gibt keine weiblichen Fahrerinnen, die da irgendwie am Start sind. Und das macht es natürlich, weil die haben da ja gewisse Aspekte und Richtlinien auch, die sie erfüllen wollen. Und das macht es dann für die Finals immer auch herausfordernd zu sagen, naja, egal, komm, dann sind es halt die Männer irgendwie. Das ist halt was so, also davon mal eins abgesehen, dass wir auch gerade nicht so viele aktive Männer haben. Es gibt einen ein oder anderen Nachwuchs, der so aufkommt. Da gibt es ein paar, die auch wirklich Potenzial haben. Dann gibt es ein, zwei, die sehr gut sind, aber sich zum Beispiel gar nicht in diesem Contesting, also die fahren dann gerade viele Shows und sowas. Das kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich bin da ein bisschen kritischer geworden, weil ich halt sage, okay, wir sind eh schon so eine kleine Szene. Niemand schuldet dem anderen irgendwas, ne? Das will ich nicht sagen. Aber ich würde mich darüber freuen, wenn diese Leute sich halt nicht auf nur darauf fokussieren würden, sondern wenn sie halt auch zu den Contests fahren würden und wenn sie dieses Ding ja supporten würden, damit halt in Deutschland eben was vorangeht. Weil, also wie ich schon am Anfang auch gesagt hatte, der Stand sozusagen an aktiven Fahrern ist ja wirklich extrem niedrig momentan. Und das ist extrem schade, weil es gibt immer noch, auch von den Alten, sag ich mal, die sind immer noch gut genug eigentlich so. Aber klar, irgendwann hat man vielleicht auch keinen Bock mehr oder hat einfach, ne, ist dann, oder hat nicht mehr das Level und das ist dann nicht zufrieden damit und deswegen tritt man auch nicht an oder was auch immer. Aber da muss halt jetzt in Deutschland auf jeden Fall in nächster Zeit was passieren, sowohl bei den Männern, aber auch natürlich insbesondere bei den Frauen, weil da ist wirklich schwierig und da kann natürlich das Thema BMX-Schulen halt helfen und das ist ja auch was, woran wir versuchen zu arbeiten. Weil es ja, wie ich es auch schon erwähnt hatte, eben die Kids heute auch irgendwie anders ticken, aber auch die Eltern anders ticken. Ne? Wer lässt seine Kinder schon einfach mal so 3 Stunden auf die Straße, um irgendwas zu machen? Wie schön wäre es eigentlich? Ne? So, das sollten wir wieder hinkommen. Aber die meisten machen das halt nicht. Demzufolge ist es gut, wenn die da wissen, um 18.15 Uhr geht da das Training los, da gehen die in diese Halle, da fahren die BMX und um 20 Uhr stehe ich dann mit dem Elterntaxi und hole die wieder ab. Dann habe ich zumindest sozusagen die Situation, dass wir Nachwuchs generieren können. Und da müssen wir halt jetzt stark dran arbeiten.
Wären das dann Vereine, die das machen? Oder wie sollte das funktionieren?
Ja, also beides möglich. Also wir haben in Stuttgart ja einen großen Verein, ist die BMX Union, die sozusagen als Sammelpunkt für alle möglichen anderen Vereine ja gilt. Da bin ich nicht so stark involviert. Ich bin Mitglied, ich bin auch bei der Mitgliederversammlung. Ich höre mir da auch viele Sachen an. Da ist da Daniel viel tiefer drin, weil der ist da auch zweiter Vorstand. Auf dem Gelände in Bad Cannstatt wird ja auch wegen den Finals jetzt ein BMX-Park gebaut. Da wird auch eine Flatland-Fläche hinkommen, damit mal zumindest eine da ist. Da habe ich stark interveniert, als sie das quasi versucht haben zu ignorieren. Und in dem Rahmen ist natürlich Vereinsarbeit, kann da helfen. Auf der anderen Seite, was passiert bei Vereinsarbeit bei so Schulen? Ne? Da gibt es dann irgendwelche Trainer. Die Trainer rechnen dann irgendeinen Stundensatz ab. Der ist lächerlich niedrig. Dann sind wir in dem Modus drin, den ich vorhin genannt hatte. Wenn sich wirtschaftlich was nicht rechnet, dann gibt es immer ein paar, die das aus Liebe für immer machen. Aber wir brauchen nicht ein paar, die das machen, wir brauchen viele. Und wenn da halt ein paar dabei sind, die das einfach nur machen, weil sie sagen, geil, ich verdiene da halt irgendwie auch Geld damit, dann ist das gut. So. Und BMX ist so unkommerziell im Verhältnis, dass es gar nicht schlimm ist, wenn wir ein paar Sachen kommerzialisieren. Und zwar nicht nur für einzelne Athleten, eine Handvoll Athleten, die dann davon profitieren, dass sie zu Olympia fahren, sondern ein bisschen mehr in der Breite. Und da können Vereine zwar helfen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sozusagen Privatinitiativen unter einem gewissen wirtschaftlichen Aspekt der Schlüssel sind. So funktioniert nämlich auch in Japan unter anderem. Da kostet halt das 2000 Euro, dein Kind 3 Wochen lang in diese Schule zu stecken, in den Sommerferien, was auch immer. Und so funktionieren die Schulen halt auch, also weil die verdienen damit halt ihr Geld. Und ich glaube, das ist halt, wo wir hin müsste. Das heißt aber nicht, dass die Vereine und German Cycling zum Beispiel auch als Verband da nicht unterstützen könnten. Ja.
Wir haben über den Fußball gesprochen. Da ist es gang und gäbe, solche Camps. Da gehen die Jungs, paar Mädchen mittlerweile auch, aber die Jungs, die fliegen da um die halbe Welt zu irgendwelchen Jugendturnieren. Die werden von Veranstaltern, die zig Namen haben dort, da kommen dann auch mal Promis und stellen sich hin. Also da ist irgendwelche Fußballprofis, die nicht mehr aktiv sind, kommen auch in so Jugendcamps und sagen, und das ist okay. Und die Eltern zahlen das. Und das ist ja auch cool. In den USA, Woodward, gibt es ja schon sehr lange diese großen Camps. Und da kann man auch so ein Stück weit sicher sein, dass sich vielleicht der Nachwuchs nicht gleich umbringt, weil da auch Leute dabei sind, die sich auskennen. Flatland hat vielleicht jetzt nicht das Gefahrenpotenzial, das ganz große wie andere Extremsportarten. Aber auch wenn man vielleicht sagt, ja, es ist da irgendwie ein Kommerz, aber wie du sagst, von irgendwas müssen die Leute leben. Nur von der Liebe zum Sport allein, das geht halt nicht. Ne?
Wir müssen langsam mal zum Ende kommen, ich habe natürlich noch was zu sagen. Ich hab tatsächlich kürzlich in einem Sportpodcast gehört, den macht der WDR, da ging es um Handball zum Beispiel. Und da ist es so, dass viele Leute Trainerstellen in anderen Ländern annehmen. Weil, wie du sagst, man kann das nicht einfach nur aus Leidenschaft machen, dass man gerade so über die Runden kommt, sondern man macht es auch besser, wenn man davon leben kann. Ne? Und dann gehen die zum Beispiel nach Spanien oder so, wo sie gut bezahlt werden. Und von daher, also wenn man sich das so von außen betrachtet, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo du da Gespräche führst, aber das ist wirklich auch ein kulturelles und sportkulturelles Thema, wie man sowas angeht, wie Sport weitergegeben wird, gefördert wird. Ne? Und da sind solche Initiativen also durchaus gut. Sind wir mal ehrlich, also ich als Eltern, wenn irgendein cooles Camp würde ich auch unter.
Man ist ja schon froh, wenn die Kinder da auch gerne hinkommen.
Ja, richtig. Also das ist ja, wenn sie was finden, was ihnen gefällt, dann fördert man das ja. Ne?
Ja, absolut. Ja. Ja, und das ist ja was, weil du gerade gesagt hast, Flatland hat ja nicht so ein hohes Gefahrenpotenzial, das ist ja eigentlich was Positives, ne? Man kann ja ehrlich sagen, hör zu, da kann jetzt auch nicht so viel passieren, die werden sich nicht gleich irgendwie alle Arme und alle Beine brechen. Wir müssen auch lernen, als Flatland-Community, das niederschwelliger zu gestalten. Und damit geht schon einher, dass man auch, und das kann man dann vielleicht auch viel besser, wenn man mal älter ist, weil man einfach mehr Erfahrung hat, auch offener auf die Menschen halt zugeht. Sie einlädt dazu, einfach mal auszuprobieren, einfach mal mitzumachen. Natürlich ist es auch immer gut, wenn so eine Community so eine Art bisschen Unnahbarkeit, so gewisse Charaktere hat. Das ist schon okay, aber insgesamt, wir sind jetzt so eine kleine Community, da ist es gerade wirklich so wichtig, da können wir uns eigentlich gar nicht erlauben, dass da irgendjemand ausfällt. Also im Sinne von, wir haben jetzt da eine Handvoll Leute und wer soll es denn sonst verändern, wenn nicht diese Handvoll Leute so. Und das muss einfach halt im Kleinen mal verstanden werden und dann kommt irgendwann in den nächsten Jahren, wenn wir das geschafft haben, dann kommt auch wieder talentierter Nachwuchs und dann muss man aber auch den Leuten beibringen, und das sind wir wieder ein bisschen beim Kommerziellen, also das Gute ist ja, jeder kann, es ist ja immer alles kann, nichts muss so, ne? Das wird ja keiner in irgendeine Richtung gezwungen, aber wenn ich halt als Fahrer dann auch erfolgreich sein will, gehört halt nicht nur das Fahrische dazu, sondern muss ich auch verstehen, wie manche Dinge halt funktionieren, wie vermarkte ich mich, wie agiere ich sozusagen, das fängt ja schon bei so kleinen Sachen an, ne? Dass Leute aufhören, Shows zu fahren für 300 Euro am Tag oder sowas. Dann fahr lieber keine Shows. So, das ist nützlicher, wie wenn du die Show fährst, für die du 300 Euro verlangst. Oder kann, also das, da gibt es viele Aspekte, die dann auch eine Rolle spielen und die schon immer für viele nicht so gut verständlich war, weil sie zu monothematisch auf nur ihr Fahrradfahren achten. So, das ist
das sowas? Sprecht ihr da auch in diesem Business-Ding drüber? Ist das so eine Sache auch?
Also ja, in dem Culture-Dialog, da sprechen wir also aus Athletensicht, ne, wie ist das so als Athlet?
Genau.
In diesem Umfeld, aber da sprechen wir eben halt, genau, aber also meine Theorie ist ja folgende. Ich kann da ein bisschen was zu sagen, weil ich bin auch sehr, ich bin ja auch in dem Bereich aktiv, was Thema AI und sowas angeht. Und ich glaube, dass wir jetzt auch so eine Zeit, man muss sich ja überlegen, was bleibt am Ende noch übrig? Wenn wir jetzt mal, da muss man kein Genie sein, um das jetzt mal ein bisschen zu projizieren auf die nächsten 2, 3 Jahre, was passiert da so, dann weiß ich ja, dass von den ganzen Tätigkeiten, die wir jetzt alle so verrichten vom Computer, dass da am Ende vielleicht, wenn es hochkommt, 10% übrig bleiben, die man noch machen kann. Und dann kommt dazu, dass man sich dann überlegt, okay, was passiert denn gerade auch in der Welt noch so drumherum? Und da stellen wir ja fest, dass man viele Sachen gar nicht mehr unterscheiden kann von, ist, also im Sinne von, ist irgendwas real, ist es nicht real, was sehe ich da auf Social Media etc. Und ich glaube, dass es die Leute dazu treiben wird, wieder mehr live mit eigenen Augen sehen zu wollen, weil tatsächlich, das ist ein bisschen wie im Mittelalter, das ist eigentlich total absurd, dass wir sagen, okay, ich glaube eigentlich dann nur noch das, was ich mit eigenen Augen sehe. So. Und demzufolge glaube ich, dass eben Events und Live-Events einen großen Stellenwert einnehmen werden und dann kommen die Sachen vor allem dazu, die auch nicht so einfach sind, ne? Also die komplex sind, wie zum Beispiel eben BMX und Flatland und andere Themen, weil das nicht jeder macht und auch nicht jeder im 0, nichts halt erlernen kann. Und ich glaube, dass es sich von dem Aspekt lohnt, da auch Zeit zu investieren. Und es wäre zumindest eine schöne Entwicklung, genauso, ne, wie ich denke, dass es eine schöne Entwicklung wäre, jetzt mal auf einer größeren Ebene, dass dadurch, dass halt dieses KI-Thema immer präsenter wird, dass Berufe aufgewertet werden, auch monetär, die historisch gesehen schon immer benachteiligt sind. Ne? Dass wir eigentlich so eine Art historische Gerechtigkeit auf so eine historische Gerechtigkeit ausgleichen, die Gerechtigkeit zusteuern, weil auf einmal Krankenschwestern halt die 10.000 Euro verdienen und nicht mehr der Entwickler, der Backend programmiert. Das sind alles Theorien, so die können stimmen oder nicht. Aber zum Thema BMX glaube ich eben, dass das Thema Live-Events einen hohen Stellenwert kriegen wird in den nächsten Jahren und demzufolge kann sich da auch noch mal einiges bewegen, ja, auch für Flatland, ne?
So, jetzt hat uns Thomas verlassen, dann bind mir den Sack gleich zu, oder? Also relativ.
Ja, ja. Jetzt waren wir relativ am Ende, oder? Würde ich sagen.
Nachdem Thomas uns gerade verlassen hat, also ich mache jetzt einfach mal weiter, ne? Dann machen wir. Nach Thomas uns gerade verlassen hat,
ja.
Denke ich, also das, was du gerade angesprochen hast, das ist super spannend und es betrifft ja nicht nur BMX, ne, oder solche Sportarten. Aber was mir gefällt, ist, dass ihr da ja quasi so, wie soll man sagen, so ein Open House dann habt, ne, in Stuttgart beinahe, so 2 Wochen. Wie viel sind es? 3 Wochen?
Mhm. Also das ist. Ja, fast 3 Wochen, genau. Ja, es ist so, genau. Wir haben natürlich, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Contest am Ende. Da bauen wir natürlich noch mal viel mehr Zeug drum. Ja. Und da kommen Tribünen, die stehen nicht 3 Wochen da oder so. Aber die Fläche an sich, die ist da tatsächlich dann diese 3 Wochen. Also vom 5. bis zum 21.
Ja, und dann wird es ja abgebaut. Jam und so. Also an alle, die zuhören und vielleicht auch Leute kennen in Stuttgart, gerne auch Jugendliche, Kinder ab welchem Alter? Was würdest du sagen?
Also zuschauen ab jedem Alter im Grunde und die Workshops, die wir anbieten, da kann man ja auch auf unserer Webseite, gibt es so einen kleinen Button unten rechts, da kann man dann auf eine extra Workshop-Landingpage, da kann man Workshops buchen, da gibt es so gratis Schnuppertage und dann aber halt wochenweise Workshops, die auch dann eben pro Woche kosten, cool. Und die sind ab 6 Jahren.
Ja,
genau.
Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Das finde ich echt gut. Also ich habe mit dem Thomas schon ausgemacht, dass ich versuche da auch mal hinzukommen nach Stuttgart.
Ja, macht das gerne. Kriegt ihr natürlich beide VIP-Tickets für unsere schöne Terrasse oben. Also am Contest. Also ich würde dir empfehlen, der beste Tag ist der 20. Juni, weil da ist auch das Finale der Pro-Klasse am Abend und so. Und das gesetzt dem Fall, das Wetter spielt mit. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wird das der beste Tag werden.
Okay, cool. Meinst du, du könntest noch 2 Karten locker machen für unsere Höris?
Ja klar, wir können auch gerne was verlosen. Also es gibt, wir können da gerne auch mehr Karten machen. Also es gibt 2 verschiedene Sachen. Wir haben einmal diese VIP, da können wir gerne 2 unter den Zuhörern verlosen und Zuhörerinnen. Und dann gibt es auch nochmal Karten für Tribünenplätze. Da können wir das Gleiche machen. Können wir auch ein paar mehr machen. Warum machen wir das? Weil die Tribünenplätze natürlich begrenzt sind. Wir bauen da ja jetzt kein Stadion hin, sondern wir haben auf jeder Seite eine Tribüne und jede Seite hat 122 Sitzplätze. Demzufolge ist es natürlich ein bisschen begrenzt und deswegen machen wir das auch so, dass wir da die Karten vergeben. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber nicht, ne, wenn jetzt jeder, der das hört und der dann da hinkommt, sich nicht auf die Tribüne setzen kann, ihr könnt euch doch auch vorne hinstellen an die offene Seite. Also man kann auch möglichst nah ran an die Fläche und so. Also da ist für alle dann noch genug Platz, auch wenn man jetzt nicht sich auf der Tribüne platziert.
Dann ist man ja sogar richtig nah dran, ne?
Eigentlich, theoretisch, sind es die besseren Plätze, weil man dann halt, ne, weil man dann halt wirklich komplett am Geschehen dran ist.
Okay, super. Das besprechen wir noch, wie wir das machen. Und ich gebe dann über Instagram Bescheid über unseren Account. Und dann wollte ich zum Schluss noch eine Sache haben, die wir eigentlich schon zu Anfang machen sollten. Der Thomas hat mir nämlich ein Zitat von dir gegeben. Das, ich glaube, das steht auch auf der Website. Das heißt, Flatland BMX is the bridge between discipline and creativity, balance and imagination. Erklär das doch. Oder erklären musst du es, glaube ich, gar nicht. Das fühlt sich gut an. Also es hört sich an wie das Gegenteil von AI beinahe, ne?
Ja, also ich glaube nach wie vor, sonst würde ich das ja auch nicht machen. Und einfach, weil ich das jetzt auch schon ja seit so langer Zeit auch fühle. Und natürlich hat man mit allem Auf und Abs. Ich hatte auch eine Phase, in der ich zum Beispiel nicht so gern auf Events war und mich auch ein bisschen distanziert habe, so von vielen Sachen. Aber das glaube ich, war für mich gesund, weil ich jetzt eben halt mit neuer Motivation nochmal neue Sachen angehen kann. Und ich bin ja auch keine 25 mehr. Ne? Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es später wahrscheinlich auch nicht mehr. Und ich glaube, jetzt ist es eine Phase, ich habe das auch von vielen als positive Bestätigung gehört, dass sie sich darüber freuen, dass ich wieder zurück bin, in Anführungsstrichen, weil dann was passiert. So, ne? Und das nehme ich auch natürlich gerne an, was Positives zu hören zu diesem Zitat auf der Webseite. Also ja, es stimmt natürlich schon. Das ist ja, wie gesagt, hatte ich ja vorhin auch erläutert. Ich glaube, dass es jetzt einfach extrem wichtig ist, für Menschen so einen kreativen Ausdruck in irgendwas zu finden. Und das kann halt zum Beispiel unsere Sportart sein, das können auch viele andere Sachen sein. Ne? Das muss nicht immer so eine Komplexität aufweisen. Das können auch viel einfachere Dinge sein. Aber ich glaube, das ist halt schon das, was uns Menschen halt am Ende auszeichnet. Und ich sage nicht, dass eine KI das nicht schaffen kann. Da bin ich mir sogar sicher, dass das so passieren, so kommen wird. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir halt sind, wer wir sind und das Beste halt was machen müssen. Ne? So auch in naher Zukunft und auch in ferner Zukunft, wenn wir nur noch Ameisen sind und die KI die dominierende Spezies auf diesem Planeten im schlechtesten Fall. Also insofern, ja.
Gefällt mir. Finde ich auch ein ganz schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, auch im Namen von Thomas, der uns ja leider vorher vorzeitig verlassen hat. Ja. Ich hoffe, wir haben den Rest der Aufnahme von ihm noch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in Stuttgart. Und hoffentlich sehen wir auch von unseren Höris welche in Stuttgart. Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch und würde mich auch freuen. Und vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.